Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen.
God save the King!
Ein lautstarker Ausruf, Fanfaren, Salutschüsse und die Nationalhymne besiegelten heute Mittag die offizielle Proklamation von König Charles in London. Doch nicht nur im Vereinigten Königreich ist der 73-Jährige an die Spitze des Staates gerückt, sondern auch in 14 weiteren Ländern. In einigen von ihnen wird schon länger über das Ende der Monarchie nachgedacht. Unser erstes Thema. Wir blicken dann auf eine drohende Ölpest im Roten Meer und was das mit dem Bürgerkrieg im Jemen zu tun hat, lassen die unter einer Gewaltwelle leidende Jugend in Mexiko zu Wort kommen und zeigen, wie eine Samenbank in Afrika Bäume für die Ewigkeit erhalten soll. Um kurz nach 11 Uhr deutscher Zeit war es heute soweit. Nach dem Tod der Queen wurde Prinz Charles offiziell zum britischen König ernannt.
We therefore do now hereby, with one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now King.
König Charles steht damit nicht nur an der Spitze des Vereinigten Königreiches, sondern auch von 14 weiteren Staaten verteilt über den Globus und an der Spitze des Commonwealth. Schon 2018 konnte die damalige Premierministerin Theresa May verkünden, dass sich alle 54 Staaten mit ihren 2,4 Milliarden Einwohnern für Charles an der Spitze der losen Vereinigung ausgesprochen haben.
Today we have agreed that the next head of the Commonwealth shall be His Royal Highness Prince Charles, the Prince of Wales. His Royal Highness has been a proud supporter of the Commonwealth for more than four decades and has spoken passionately about the organization's unique diversity.
Die Queen hatte ihre Regentschaft vor 70 Jahren mit einer sechsmonatigen Reise durch den Commonwealth mit seinen damals noch vielen Kolonien begonnen. Kolonien, die sie später in die Unabhängigkeit entließ. Aber auch ihr hohes Ansehen konnte nicht verhindern, dass mit Australien, immerhin eines der wichtigsten Länder im Bündnis, das Volk 1999 über die Gründung einer Republik abstimmen ließ. Knapp 55% stimmten damals mit Nein. König Charles hat in seiner ersten Ansprache den Menschen im Commonwealth versprochen, ihnen mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen.
Wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the world and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love.
Soweit König Charles in seiner ersten Ansprache. Doch wie blicken die Menschen am anderen Ende der Welt auf den Tod der Queen und den neuen Regenten, Jennifer Johnston, über Trauer, Zusammengehörigkeitsgefühle und politische Realitäten?
Junge Soldatinnen und Soldaten stampfen auf den Boden, trommeln sich auf die Brust. Sie führen den traditionellen Haka-Tanz der indigenen Bevölkerung Neuseelands auf, zu Ehren der verstorbenen Queen. Denn Königin Elisabeth II. War nicht nur das Staatsoberhaupt von Großbritannien, sondern auch von Neuseeland, Australien und 12 weiteren Ländern des Commonwealth. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wurde am Freitag kurz vor 5 mit der Nachricht vom Tod der Queen geweckt. Ein Polizeibeamter leuchtete mit einer Taschenlampe in ihr Zimmer. Da wusste sie, sagt Ardern, was los sei. In einer offiziellen Ansprache drückte sie ihr Beileid aus, nennt die Queen eine außergewöhnliche Frau.
This is a time of deep sadness.
Dies ist eine Zeit tiefer Traurigkeit. Ob jung oder alt, es gibt keinen Zweifel, dass heute ein Kapitel zu Ende geht. Wir teilen unseren Dank für eine unglaubliche Frau, die wir glücklicherweise unsere Königin nennen durften. Als die beiden sich das erste Mal getroffen haben, zeigte die Queen ihr ein Polaroid-Foto eines Besuchs in Neuseeland vor 50 Jahren. Die Queen habe sich gut daran erinnert. Insgesamt war sie 10 Mal in Neuseeland. Graham Plummer war als Kind bei ihren frühen Besuchen dabei. Heute sitzt der grauhaarige Mann auf einer Parkbank in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, und erzählt. Ich erinnere mich, wie ich als kleines Kind von 6 oder 8 Jahren unten am Flughafen war, als sie 1954 oder so hier durchkam. Es war so aufregend. Wir waren alle begeistert. Da ist die Königin. Für meine Generation war sie also schon immer da und wurde sehr geschätzt, sagt er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. An verschiedenen Orten in Neuseeland wurden Kondolenzbücher ausgelegt. Die Menschen trauern, wie die Neuseeländerin Nikki Reeves. Man wusste, dass die Nachricht kommen würde, aber wenn sie dann kommt, ist es immer noch ein Schock. Sie war so viele Jahre in unser aller Leben. Sie war eine Art feste Größe an der Spitze. Es ist traurig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel sie geleistet hat und wie sehr sie sich für das Commonwealth und Neuseeland eingesetzt hat. König Charles, der Sohn der Queen, ist automatisch das neue Staatsoberhaupt Neuseelands. Die Generalgouverneurin Cindy Kirrow vertritt die Krone, wenn die Queen oder jetzt Charles nicht vor Ort sind. Ich weiß, dass König Charles das Engagement seiner Mutter teilt und auch eine tiefe Zuneigung und Wertschätzung für Neuseeland und die Menschen in Neuseeland empfindet, sagt Generalgouverneurin Kirrow. Tatsächlich hat Charles das Land schon häufiger bereist als seine Mutter. In Neuseeland und Australien werden am Freitag 96 Salutschüsse abgefeuert. Einer für jedes Lebensjahr der Queen. Ihr Porträt ziert am Abend das berühmte Opernhaus in Sydney. Der australische Premierminister Anthony Albanese legte heute einen Kranz nieder am Fuße einer Statue der Queen im Parlament in Canberra. Die Königin hatte die Bronzestatue 1988 selbst enthüllt, als sie das Gebäude offiziell eröffnete. Albanese würdigte die Queen in einer Fernsehansprache. Seit ihrer ersten Reise hierher war klar, dass ihre Majestät einen besonderen Platz in unserem Herzen hat und wir in ihrem. Die Queen besuchte Australien 16 Mal. Das erste Mal kurz nach ihrer Krönung im Frühjahr 1954. I want to tell you all. Ich möchte Ihnen allen sagen, wie glücklich ich bin, unter Ihnen zu sein und wie sehr ich mich auf meine Reise durch Australien freue. Doch kurz nach ihrem Tod werden in Australien Stimmen laut, die fragen, ob das Land heute noch ein Staatsoberhaupt aus dem fernen London braucht. Einige halten diese Tradition aus Kolonialzeiten für nicht mehr zeitgemäß. So twitterte der Vorsitzende der Grünen, Adam Band:
Unsere Gedanken sind bei Ihrer Familie und allen, die Sie geliebt haben. Jetzt muss Australien nach vorne blicken. Wir brauchen einen Vertrag mit der indigenen Bevölkerung und wir müssen eine Republik werden.
Für diesen Tweet wurde er breit kritisiert, selbst von anderen Republikanern. Es sei respektlos, jetzt schon so eine Debatte loszutreten. Auch Premierminister Albanese sagte, auf das Thema angesprochen, jetzt gehe es erstmal nur darum, die Königin zu ehren. Im Sommer hatte er allerdings bereits eine Art parlamentarischen Staatssekretär berufen, der sich um die Belange einer Republik kümmern soll. Der Vorsitzende der australischen Liga für Monarchie, Philip Banwell, sieht das kritisch. Er will die Monarchie im Land verteidigen.
We have an assistant minister for the republic.
Wir haben jetzt einen Staatssekretär für die Republik, der bereits geplant hat, durch das Land zu reisen, um die Pläne der Regierung für eine Republik zu fördern. Es ist unsere Aufgabe, dem entgegenzutreten, und das werden wir auch tun. Wir werden auch durch das Land reisen, um über die Verfassung, die Krone, die Rolle des Königs und unser Regierungssystem aufzuklären. Das wird unsere Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Beobachter zweifeln, ob sich Australien je ernsthaft von der Krone lösen wird. Sie vermuten, dass es eher bei Gedankenspielen bleibt. 1999 hatten die Australier die Loslösung von der Krone bei einem Referendum mit 55% abgelehnt. Ein neues Referendum sollte es erst nach ihrem Tod geben.
Bis zum Tod der Königin galt in Australien das ungeschriebene Gesetz, keinen neuen Anlauf auf dem Weg zu einer Republik zu unternehmen. Unter König Charles könnte die Debatte darüber wieder an Fahrt gewinnen, Jennifer Johnston berichtete. Der Bürgerkrieg im Jemen tobt nun seit mehr als 7 Jahren auf der arabischen Halbinsel. Mit seinen Verbündeten kämpft Saudi-Arabien dort gegen die Houthi-Rebellen, die im Norden weite Gebiete kontrollieren. Eine Lösung des Konfliktes ist nicht in Sicht, aber seit Anfang April gilt immerhin eine von den UN vermittelte Waffenruhe, die gerade verlängert werden konnte. Sie erleichtert nicht nur die Versorgung von Millionen Menschen mit Nahrung und Trinkwasser, sondern könnte auch genutzt werden, um eine tickende Zeitbombe zu entschärfen. Ein maroder Öltanker liegt mit 180 Millionen Litern Rohöl als Speicher vor der jemenitischen Küste. Der Krieg behindert benötigte Wartungsarbeiten, sodass der Tanker bald auseinanderbrechen und eine Umweltkatastrophe verursachen könnte. Ein Plan zum Abpumpen des Öls liegt bei den Vereinten Nationen in der Schublade, aber bislang fehlt dafür das Geld, was auch mit Deutschland zu tun hat. Cornelia Wegerhoff mit den Hintergründen.
Auf Tauchgang im Roten Meer. Korallenriffe und Riesenmuscheln sind zu bewundern, Fische, die in allen Farben schillern. Ein Artenreichtum, der weltweit nur noch selten vorkommt und auch als lebenswichtige Ressource dient. Allein vor der Küste des Jemen werfen tagtäglich zehntausende Fischer ihre Netze aus. Doch genau dort droht eine Katastrophe, befürchten Fachleute, durch einen maroden Tanker, der vor Anker liegt. An Bord mehr als 1 Million Barrel Rohöl. Das ist eine tickende Zeitbombe, warnt Russell Geeky, Berater des Jemen-Koordinators der Vereinten Nationen. Wir sind zutiefst besorgt, denn das Schiff könnte jederzeit auseinanderbrechen oder sogar explodieren. Und diese Katastrophe wird passieren, wenn wir nicht eingreifen. Es ist hier nicht mehr die Frage, ob, sondern wann. Die FSO Safar, so der Name des über 360 Meter langen Öltankers, ist 45 Jahre alt, war aber nur kurze Zeit davon auf Fahrt. Ende der 80er wurde das jemenitische Schiff zu einem schwimmenden Lager und Ladeterminal umfunktioniert. Für Öl, das über eine Pipeline aus dem wenige Seemeilen entfernten Hafen Ras Isa kam. Doch seit dem Beginn der von Saudi-Arabien geführten Militärintervention 2015 stehen die Anlagen still. Aber das eigentliche Problem ist, dass das Schiff seit Beginn des Krieges nicht mehr richtig gewartet wurde, so der UN-Experte Russell Geeky. Eine kleine heldenhafte Crew mit einem halben Dutzend Männer versucht von einem Nachbarschiff aus, das Schlimmste zu verhindern. Aber nahezu alle technischen Anlagen an Bord des rostenden Öltankers sind inzwischen kaputt. Auch das System, mit dem sogenanntes In-Erdgas in die Laderäume gepumpt wird, funktioniert schon seit 4-5 Jahren nicht mehr.
Das muss man sich vorstellen wie bei anderen Tanks auch. Es bilden sich über der Flüssigkeit, über dem Öl, was da drin ist, Dämpfe.
Der Chemiker Manfred Santen arbeitet im Team Meeresschutz von Greenpeace Deutschland.
Man muss den Gasraum immer füllen mit einem sogenannten In-Erdgas, das ist zum Beispiel Stickstoff, das dafür sorgt, dass eben diese leicht entzündlichen Gase sich nicht in einer Konzentration dort anreichern. Und wenn dieses in Erdgas nicht mehr zugeführt wird, dann besteht Explosionsgefahr.
Greenpeace International habe deshalb mit einer regelmäßigen Satellitenüberwachung begonnen.
Vielen von uns ist ja noch die Ölkatastrophe der Exxon Valdez in Erinnerung. Und FSO Safer hat ein Volumen, das ungefähr 4-mal so groß ist. Das heißt, es droht wirklich eine riesige Ölkatastrophe.
Die Havarie des Öltankers Exxon Valdez 1989 vor Kanada gilt als eine der größten Umweltkatastrophen der Seefahrt. Mit Blick auf das vom Krieg und Hungersnöten gebeutelte Jemen hat Greenpeace-Mitarbeiter Manfred Santen im Fall der Safer aber nicht nur ökologische Folgen im Blick.
Je nachdem, wie dann Wetterverhältnisse und Strömungsverhältnisse vorliegen, wird sich das Öl dann ausbreiten Richtung Süden ins Rote Meer und kann dort viele Häfen erstmal quasi blockieren, Strände verseuchen und die ganze Fischerei lahmlegen, die dort ja betrieben wird und die auch die Menschen wirklich ernährt.
Es gibt mehr als 300 Korallenarten im Roten Meer, die durch eine Ölpest akut bedroht wären, sagt Mohammed Al-Hakimi, Chef der jemenitischen Umweltorganisation Holm Achdar. Doch auch er nennt die wirtschaftlichen Konsequenzen im gleichen Atemzug. Jemens Fischer am Roten Meer würden ihre Existenz verlieren, nicht auszumalen, wenn die Häfen nicht mehr zugänglich seien, über die auch Hilfslieferungen in den Jemen gelangen. Müsste die Schifffahrt im Roten Meer eingeschränkt werden, würde das aber auch die internationalen Handelsrouten zwischen Europa und Ostasien treffen, warnt Al-Hakimi. Erste Schätzungen, wie viel eine Reinigung des Roten Meeres nach einer möglichen Ölpest kosten könnte, existieren auch schon. 20 Milliarden Dollar. Aber das alles ist der Welt schon seit langem bekannt, klagt Mohammed Al-Hakimi. Wenn der Tanker leckschlägt oder explodiert, sind alle mitverantwortlich. Das Öl soll deshalb so schnell wie möglich abgepumpt werden. Mit Unterstützung der Vereinten Nationen wird eine entsprechende Rettungsaktion vorbereitet. Die Fachunternehmen stünden bereit, so der UN-Experte Russell Geeky. 80 Millionen Dollar Kosten wurden kalkuliert, 66 Millionen habe man bereits. Nach einem Spendenaufruf und während einer Geberkonferenz im Mai in Den Haag kamen Zusagen von insgesamt 17 Nationen, darunter auch Deutschland. Doch es gebe da ein Riesenproblem, erklärt Geeky. Wir brauchen genug Geld auf der Bank, damit die Verträge gemacht werden können. Bisher wurden von den Spendern aber weniger als 10 Millionen Dollar der Finanzierungszusage eingezahlt. Viel versprochen, nicht bezahlt. Manfred Santen von Greenpeace sieht auch Deutschland in der Bringschuld.
Deutschland hat über 8 Millionen US-Dollar zugesagt, wie andere Länder, UK, Frankreich und so weiter auch. Ich glaube, der größte Batzen kommt aus den USA. Aber meines Wissens nach hat Deutschland immer noch nicht bezahlt.
Greenpeace bemühe sich aktuell um ein Gespräch mit dem Auswärtigen Amt in Berlin, um die Zahlung aus Deutschland zu beschleunigen. Denn vor Jemens Küste läuft die Zeit davon. Die unbeständigen Strömungen im Roten Meer und starke Winde von Oktober an erhöhen das Risiko einer Katastrophe. Da sind sich alle Fachleute einig. Das Rohöl muss so schnell es geht aus dem maroden Tanker gepumpt werden, fordert Manfred Santen.
Das Wetter wird ja nicht besser zum Winter hin. Deswegen müssen diese Aktionen wirklich jetzt durchgeführt werden. Und wenn es daran scheitert, dass das Geld nicht gezahlt wird, wenn zum Beispiel Deutschland eben sich bereit erklärt hat, 10% zu zahlen und das aber nicht tut, dann ist das natürlich ein Versäumnis und eine Verzögerung, die wirklich nicht sein muss.
Vor der Küste Jemens ankert seit Jahrzehnten ein maroder Öltanker. Cornelia Wegerhoff über die Sorgen vor einer Ölpest am Roten Meer und was das mit Geld aus Deutschland zu tun hat. In vielen Regionen Mexikos hat der Staat im Kampf gegen immer neue Gewaltwellen der Drogenkartelle offensichtlich resigniert. Die Kartelle, nicht Polizei und Regierung, haben die Macht auf der Straße. Ob brennende Autos und Geschäfte, willkürliche Straßensperren oder Schusswechsel auf offener Straße. Kriminelle Gruppierungen in dem nordamerikanischen Land verbreiten ein Klima der Angst. Besonders dramatisch ist die Lage in der Grenzstadt Ciudad Juárez, wo vor mehr als 15 Jahren ein Drogenkrieg zwischen den Kartellen begonnen hat, der bis heute andauert. Gewalt und Drogen gehören für die Jugendlichen, die in die wenigen Jugendzentren kommen, daher zum banalen Alltag. Unsere Korrespondentin Anne Dämmer hat sie dort besucht und über die Zukunft gesprochen.
Sí, hay mucha delincuencia, pero también hay muchos buenos estudiantes, muchos buenos trabajadores.
Es gibt hier viel Kriminalität, aber gleichzeitig gibt es auch eine Menge wirklich guter Studenten und Arbeiter. In unserem Alter entscheidet es sich, was man mit seinem Leben machen will. Studieren und arbeiten oder sich dem organisierten Verbrechen anschließen. Sagt Andy. Er ist 16 Jahre alt, seinen richtigen Namen will er nicht nennen. Er sitzt im Gemeinschaftsraum der Jugendeinrichtung La Tenda di Cristi. Der Gründer war ein italienischer Pfarrer. Hier kommt Andy jeden Nachmittag her. Eine Auszeit von der Straße und den Konflikten mit seiner Mutter. Die Jugendeinrichtung befindet sich am Rande einer Siedlung im Südosten von Ciudad Juárez. Ein beigefarbenes Haus reiht sich an das nächste, dicht an dicht, jedes nur 33 Quadratmeter groß. Die Häuser wurden für die Angestellten der unzähligen Zulieferbetriebe, vor allem der Auto- und Textilindustrie und der Medizintechnik, an der Grenze zu den USA gebaut. Die Siedlungen sehen leblos aus. Es gibt keine Spiel-, keine Fußballplätze, keine Supermärkte. Auch der 14-jährige Omar wohnt mit seinen Geschwistern in einem der tristen Wohnblöcke. Er verbringt viel Zeit auf der Straße. Seine Mutter ist kaum zu Hause, mal lucht im Schichtbetrieb, stellt Produkte für den Weltmarkt her, für einen Hungerlohn. In der Siedlung gibt es eigentlich permanent Konflikte und keinen Ort, wo man in Ruhe einfach nur sein kann. Aber das ist normal. Es ist auch normal, dass die Bandenmitglieder auf einen zukommen. Du hilfst ihnen und sie helfen dir. Manchmal fragen sie einen sogar um Rat und dann sage ich ihnen, dass ich ihnen nicht helfen kann. Nach 8 Uhr geht China, wie sich die 18-Jährige nennt, nicht mehr aus dem Haus. In der Siedlung gibt es kaum Beleuchtung. Auf der Straße rufen und pfeifen sie hinter mir her. Ich ignoriere das und gehe einfach weiter. Manchmal werde ich aber doch wütend. Ich überlege, wie ich mich anziehe. Bedecke ich mich lieber komplett oder nicht? Wenn ich mich freizügiger anziehe, machen sie Fotos von mir oder betatschen mich. Da überlegt man sich schon, ob man überhaupt noch rausgehen will. Das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen in der Stadt ist allgegenwärtig. Schwarze Kreuze auf rosafarbenen Hintergrund, die auf Mauern gemalt wurden, dokumentieren die Geschichte der ermordeten und verschwundenen Frauen. Im letzten Jahr führte Ciudad Juárez erneut die Liste der Städte mit den meisten Frauenmorden in Mexiko an. Gina will sich wehren können.
Ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Manchmal boxe ich auch, fast wie ein Mann. Sie haben versucht, mich zu entführen. Da bin ich nur gerannt.
In der Tenda di Cristi fühlen sich Gina, Andy und Omar aufgehoben. Das Tolle ist, dass man hier ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Man entledigt sich hier ein bisschen der Probleme, die man sonst so hat. Hier hat man wenigstens 5 Stunden seine Ruhe. Ich hatte mal Probleme mit Drogen, jetzt nicht mehr. Sagt der 14-jährige Omar. 30 Jugendliche können im Notfall in der Einrichtung übernachten. Der Italiener Davide Dalla Possa leitet sie. Programme der Regierung für Jugendliche gäbe es kaum. Es gibt nicht ausreichend Freiräume, keine öffentlichen Transportmittel. Wer hier im Südosten lebt, für den gibt es keine Gemeindezentren, es gibt keine Kulturzentren und auch keine Sporteinrichtungen. Das Einzige, was ihnen bleibt, ist der Oxxo, der Kiosk an der Ecke, um sich Bier zu kaufen. Es fehlt vor allen Dingen an sozialen Strukturen. Hier finden sie eine zweite Familie, andere Jugendliche, die die gleichen Probleme haben. Jeder hat seine eigene schmerzhafte Erfahrung gemacht und die Verstrickung mit dem organisierten Verbrechen gehört sicherlich zu den schwersten und kompliziertesten. Schon 8-jährigen Kindern werden auf dem Schulhof Drogen angeboten. Erst konsumieren sie sie, dann werden sie von den Banden so unter Druck gesetzt, dass sie diese auch verkaufen. Das ist natürlich eine angespannte Situation, auch wenn die Kinder und Jugendlichen Drogen wie Crystal oder sogar noch stärkere Drogen nehmen. Da braucht man dann wirklich gut ausgebildetes Personal. Und wenn die Person aus der Stadt raus muss, weil sie bedroht wird, dann helfen wir. Doch auch am ausgebildeten Personal mangelt es. Trotzdem stellt das Team der Tenda di Cristi mit viel Engagement ein vielfältiges Programm auf die Beine. Wir geben hier auf unterschiedlichen Ebenen Unterstützung, beim Studium, bei der Arbeit. Wir geben psychologische Unterstützung und wir bieten verschiedene Workshops an. Wir bilden sie für die Arbeit bei einer Bäckerei aus, geben Workshops für Urban Gardening. Hier können die Jugendlichen eine Friseurausbildung machen, damit sie von etwas überleben können. Andy will Ingenieur werden, um in einem der Zulieferbetriebe zu arbeiten, für ein besseres Gehalt als ein normaler Arbeiter. Doch sein größter Traum wäre, für die erste Fußballliga zu spielen. Doch ihm ist klar, auch wenn du eigentlich ein Ziel hast und in nichts verwickelt bist, kannst du trotzdem jederzeit in eine Situation geraten, in der du Geld brauchst. In dem ungünstigsten Moment kannst du auf die falschen Leute treffen und dann bist du drin. Omar will nichts davon wissen. Man braucht eigentlich immer Träume, Ziele und Respekt vor dem Leben. Damit meine ich, dass man seine Umwelt, die Menschen respektieren und nicht voller Hass betrachten darf. Und das fehlt hier in Ciudad Juárez.
Gewalt und Hoffnungslosigkeit in der Hochburg der Drogenkartelle. Anne Demmer über den Alltag in Jugendzentren im nordmexikanischen Ciudad Juárez. Illegale Waldzerstörung ist überall auf der Welt ein lukratives Geschäft. In Kenia lässt sich mit der Rodung eines 200 Jahre alten Baumes mehr Geld verdienen, als viele Kenianer im Monat für ihre Arbeit bekommen. Die Regierung versucht gegenzusteuern und fördert Wiederaufforstungsprojekte. 10% der Landesfläche sollen in Kenia bald wieder aufgeforstet sein. Rund 80 Tonnen Samen bräuchte das Land laut Schätzungen dafür.
Eine spezielle Samenbank spielt dafür eine wichtige Rolle. Bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad werden in Nairobi Proben von mehr als 200 afrikanischen Baumarten verwahrt. Mit ihnen soll ein Aussterben bestimmter Arten verhindert werden. Aber auch für die Aufforstung spielt die Samenbank eine wichtige Rolle. Antje Diekans hat sich dort für uns umgeschaut.
Eine schwere Metalltür, dann dicke Plastikstreifen, die einen Vorhang bilden. In die Kühlkammer beim World Agroforestry Center in Nairobi soll keine warme Luft eindringen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Geoffrey Abuor hat sich eine dicke Jacke mit Kapuze übergezogen, als würde er zu einer Polarexpedition aufbrechen. Dabei sind es hier immerhin noch plus 5 Grad.
This is where we conserve our seeds.
Hier konservieren wir unsere Samen. Wir nutzen Tüten, die wir versiegeln können. Später holen wir sie wieder raus, um an ihnen zu forschen.
So that they can be researched on later.
In Metallregalen, die mit großen Kurbeln bewegt werden können, lagern Tausende dieser Tütchen. Alle in sorgfältig beschrifteten roten Plastikboxen. Die Samen von Phytherbia albida füllen gleich ganze Regalreihen. Sie stammen vom Ana-Baum, der groß und stachlig ist, mit einer hellen Rinde. Er wächst in den Savannen Afrikas und auf der arabischen Halbinsel. Die Art ist die gleiche, aber die Nummern auf den Boxen zeigen an, dass wir die Samen von verschiedenen Orten bekommen haben. Einige sind vielleicht aus Mali und andere aus Kenia. 3 bis 4 Jahre können die Samen in diesem Kühlraum aufbewahrt werden. Andere Arten müssen noch deutlich kälter gelagert werden, in Gefrierschränken bei minus 20 Grad. Wir versuchen, die Zerfallsprozesse aufzuhalten. Dafür müssen wir Temperatur und Feuchtigkeit genau kontrollieren. Das Ziel der Wissenschaftler in Nairobi ist es, eine Samenbank von möglichst vielen afrikanischen Bäumen anzulegen. Etwa 250 Arten haben sie schon erfasst. Manche der Bäume sind vom Aussterben bedroht. Ihr Saatgut soll unter optimalen Bedingungen für die nachfolgenden Generationen aufbewahrt werden. Doch bei manchen Arten funktioniert diese Form der Lagerung nicht, erklärt der Leiter des Projekts, Prasad Hindri.
Not all the trees are amenable for seed storage.
Nicht alle Bäume sind dafür geeignet. Manche Samen verlieren ihre Lebensfähigkeit schon nach einem Monat. Dann können diese Arten nur in den Felddatenbanken konserviert werden.
Only in the field gene banks.
Was er hier so wissenschaftlich ausdrückt, bedeutet schlicht und einfach, dass Bäume in geschützten Gebieten großgezogen werden. Das Institut arbeitet inzwischen mit 18 Ländern zusammen, in denen es diese ganz besonderen Baumschulen gibt. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, außerdem in einigen lateinamerikanischen und asiatischen Ländern. Selbst im Institut wird nicht nur geforscht, sondern auch gesät. Geoffrey Abuor öffnet einen Schrank, in dem kleine Setzlinge es anders als die Samen nicht kalt, sondern kuschelig warm haben. Sie werden von speziellen Lampen beschienen. Die Temperatur ist auf 28 Grad eingestellt. Das Licht bleibt 12 Stunden an und schaltet sich dann aus. Wir versuchen, die natürliche Umgebung so gut wie möglich zu simulieren. Aus den Setzlingen werden Ana-Bäume wachsen. Das Saatgut ist gut angegangen. Und genau das wollte Geoffrey Abuor überprüfen. Wir machen diese Proben, um zu sehen, wie viel Prozent der Samen austreiben. Dann können wir entscheiden, wie wir weiter mit den Samen im Kühlraum verfahren. Wir machen das in regelmäßigen Abständen. Einige der Setzlinge werden später selber Samen abgeben, die dann abgepackt und genau beschriftet in den Kühlregalen landen. So soll die Datenbank möglichst für die Ewigkeit sein. Es gibt sogar noch ein Backup, sagt Projektleiter Prasad Hindri. Wenn unseren Samenbanken etwas zustößt, weil es zum Beispiel brennt oder die Kühlsysteme ausfallen, haben wir noch Duplikate an anderen Orten. So werden einige Samen auch in Großbritannien gelagert. Aber vor allem arbeitet das World Agroforestry Center mit der weltweit größten Saatgutbank auf der norwegischen Insel Spitzbergen zusammen. Hier lagert das pflanzliche Erbe der Menschheit in einem Hochsicherheitsbunker. So können die Forscher aus Kenia sicher sein, dass ihre Arbeit nicht verloren geht.
Dem Klimawandel und der Waldzerstörung trotzen. In einer Samenbank in Nairobi soll die afrikanische Baumflora für die Ewigkeit gesichert werden. Antje Diekans berichtete. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.